Herzlich willkommen bei Systemfehler, dem Podcast von Nordstadtblogger. Ich bin Anna Tenhold. Wir haben heute Ingrid Israel zu Gast. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und stellvertretende Leiterin des Krisenzentrums Dortmund. Herzlich willkommen, Frau Israel. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir werden heute darüber sprechen, mit welchen Krisen sie dort zu tun hat und welche Entwicklungen sie bei psychischen Diagnosen und im Umgang damit beobachtet. Also was ist Ihr Arbeitsbereich? Womit haben Sie genau zu tun?
Genau, das Krisenzentrum Dortmund, das ist eine, ja, ich wollte schon sagen, Einrichtung mit einem fast Alleinstellungsmerkmal. Ganz, ganz selten gibt es sowas. Wir sind eine niedrigschwellige, ambulante Einrichtung für Menschen in Krisen, also in suizidalen Krisen. Es kommen viele Menschen zu uns mit Suizidgedanken oder sogar schon auch mehr, also ne, die schon ernsthafter kurz vor der Entscheidung stehen, sich vielleicht was anzutun. Zu uns kommen Menschen in so klassischen Lebenskrisen, Trennung, Scheidung, jemand ist verstorben, man hat plötzlich eine körperliche Erkrankung diagnostiziert bekommen. Es gibt berufliche Belastungen, man weiß im Leben aus irgendeinem Grunde nicht weiter. Und es kommen sehr, sehr häufig Menschen zu uns mit diesen klassischen, ich sag mal, Psychoerkrankungen. Ne? Also depressive Beschwerden sind total verbreitet, wenn Menschen einfach ganz schlecht drauf sind, ganz antriebslos sind, negative Gedanken haben, sehr hoffnungslos sind, Ängste, Menschen, die vielleicht gerade vor kurzem was ganz Schlimmes erlebt haben, ja, also Stichwort Gewalt, Trauma und so weiter, die sehen wir auch häufig. Menschen in Burnout-Situationen, also es ist ein ganz, ganz bunter Mix und in fast aller Regel ist es von jedem etwas, wollte ich schon sagen, ja, also ganz viele, die schon eine Veranlagung haben zu irgendwas, Depression, Angst oder was auch immer. Und dann passiert noch irgendwas im Leben, was die zusätzlich belastet und dann können die nicht mehr. Ja, dann kommen die zu uns und dann kriegen die bei uns eine ambulante Hilfe.
Und was ist das Ziel, wenn Menschen sich an Sie wenden?
Also deren Ziel ist oftmals erstmal noch ganz verschwommen. Also mir geht's schlecht und ich weiß nicht weiter, irgendjemand muss mir helfen. So, ne? Und das ist ja auch nachvollziehbar, weil wenn es einem sehr schlecht geht, dann hat man nicht immer ein klar formulierbares Ziel. Das ist eine unserer Aufgaben, das für die Leute zu übernehmen, ne? Also Ziele zu formulieren. Unser Ziel ist klar, also Suizidverhinderung, wenn überhaupt eine Suizidalität irgendwie im Raum steht. Und natürlich möchten wir, dass es den Leuten irgendwie besser geht. Dass es ihnen irgendwie besser geht, dass sie Perspektive kriegen, dass sie sagen, ich kann ein bisschen aufatmen, ich bin wieder ein bisschen ruhiger, ich bin kann ein bisschen klarer denken, ich habe eine Idee, was ich machen kann als nächstes. Ne? Also Stabilisierung und Anbahnung weiterführender Hilfe, wenn das nötig ist.
Wie ist die regionale Versorgung in Dortmund aufgestellt? Sie haben jetzt gesagt, also das Krisenzentrum ist schon auch eine Besonderheit. Genau, wie kommt das und vielleicht auch so, wie ist da die Situation hier im Gegensatz zu anderen Regionen?
Ah, da könnte ich jetzt total weit ausholen, das möchten Sie wahrscheinlich nicht. Also wie ist die Situation in Dortmund? Erstmal haben wir eigentlich eine ganz gute Grundversorgung. Es gibt 3 psychiatrische Kliniken mit den entsprechenden Tageskliniken, mit den psychiatrischen Institutsambulanzen. Das sind die Ambulanzen für Menschen, die einfach stärker ja, betroffen sind. Die machen alle eine gute Arbeit, ohne Frage. Ja. Aber wenn man sich sowohl die stationären als auch die ambulanten Angebote anguckt, dann stellt man fest, dass das irgendwie hinten und vorne nicht passt. Und da stellt sich erstmal die Frage, wie kann das sein? Ja, also auf dem Papier ist Dortmund sowohl was Betten angeht, als auch Praxissitze gut versorgt. In der Realität kommen die Leute zu uns und sagen, 18 Monate Wartezeit, 2 Jahre Wartezeit, ich stehe auf einer Warteliste, ich muss aber mindestens 1,5 Jahre warten. So, das ist die Situation. Das Krisenzentrum ist mal vor bald 50 Jahren schon als Sonderprojekt entstanden. Das gibt es tatsächlich so in den meisten anderen Städten nicht. Und zwar mit der Idee, Menschen in schweren Krisen oder suizidalen Krisen sogar eine ganz schnelle Hilfe zur Hand zu geben, die möglichst nicht so, stigmatisierend ist, um die Schwelle zu senken. Und dann ist das als Modellprojekt entstanden, gemischt finanziert von der Stadt, ja, vom Land Nordrhein-Westfalen, jetzt mittlerweile auch über unseren Träger. Und die Idee war, deswegen hießen wir auch mal Krisenzentrum Hörde, das machen wir in Dortmund gleich mehrfach auf. Ja, und das ist natürlich nicht passiert. Im Gegenteil hat man solche Hilfen leider über die letzten Jahre und Jahrzehnte eher wieder gekürzt, wenn sie denn da waren. Also Dortmund ist eine der wenigen Städte, die sich diese Krisenversorgung tatsächlich leistet. Zum Glück. Und wir haben es wirklich bitter, bitter nötig.
Würden Sie sagen, dass hier jetzt in Dortmund auch schon eine ganz gute Zusammenarbeit erfolgt, also sowohl in Krisenfällen direkt als auch für die Prävention? Wie ist da die Erfahrung?
Ja und nein. Also ja, weil es zum Beispiel das Krisenzentrum gibt und es gibt auch andere Präventionsprojekte, also ne, die genannten, die durch die Schulen gehen zum Beispiel. Nein, weil das eigentlich alles ist. Ja, also, und die Regelversorgung, da können die Dortmunder jetzt nichts für, die Regelversorgung zu dünn aufgestellt ist. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass gerade was die ambulante Psychotherapie angeht, leider, leider das Ruhrgebiet über Jahrzehnte hinweg als Stiefkind behandelt worden ist und nicht die Dichte an ambulanten Praxen bekommen hat, die es braucht. Und das, obwohl man eigentlich weiß, dass ausgerechnet die Region, die sozial nicht so stark sind, ja, besonders viele psychische Erkrankungen hervorbringen sozusagen, ne? Also mehr brauchen. So, und dann ist 2018 so ein kleines bisschen gegengesteuert worden. Da sind noch mal ein paar Kassensitze zugelassen worden, was reicht vorne und hinten nicht, ne? Also wenn man schnell an Therapieplatz kommen möchte, braucht man Geld und sollte in einer besser gestellten Wohngegend von München wohnen, ja? Muss man leider so sagen. So, und das ist, da können die Dortmunder nichts für und da kann auch in gewisser Weise das Land nichts für. Also darauf einzugehen, wer da jetzt alles mitwirken sollte, führt echt zu weit, aber das geht so einfach nicht, ne? Und dann ist es natürlich klar, wenn die Regelversorgung vorne und hinten nicht ausreicht, ja, ist wie mit der Decke der Berühmten, die zu kurz ist, wir können sie immer nach oben oder nach unten ziehen, irgendwas wird immer kalt. Gut, und wir haben zumindest eben, wie gesagt, noch sowas wie uns oder eben auch andere Hilfen, die da noch mit einspringen können, aber es ist einfach zu wenig.
Wie schätzen Sie die Vernetzung der Beratungsstellen ein? Was könnte sich da verbessern?
Also es gibt schon eine Vernetzung. Ja, es gibt Arbeitskreise, in denen Beratungsstellen sich treffen, unterschiedlich, je nach Schwerpunkten, ne? Da tauscht man sich über die Arbeit aus, überlegt, wer wird an wen verwiesen. Da kann man auch, wenn es mal einen gemeinsamen Fall geben sollte, mal eben gucken, wie geht man damit um. Was unheimlich schwer zu vernetzen ist, das sind die Menschen, die von schwereren psychischen Erkrankungen betroffen sind und dann schlimmstenfalls so als Drehtürpatient oder Patientin, ne, Klinik rein, Klinik raus, ambulantes Wohnen steckt noch mit drin, vielleicht noch eine ambulante Psychotherapie oder das Krisenzentrum oder vielleicht noch das Jugendamt. Also die alle an einen Tisch zu bringen, ist schwierig, ja. Aus verschiedenen Gründen, ja, also aus Kapazitätsgründen, weil einfach nicht genug Ressourcen da sind, ne? Aber auch zum Teil, weil das Klientel selbst so belastet ist, dass es einfach auch zwischen den verschiedenen Hilfen hin und her wandert, ne? Man manchmal gar nicht weiß, wo ist dann die Person jetzt eigentlich schon überall gewesen. So, ne? Genau. Die Vernetzung ist da auch deswegen so schwierig, weil dieser Übergang aus der Klinik in die ambulante Nachsorge geht eigentlich kaum. Ja. Also dazu müsste man ja irgendwo einen festen ambulanten Behandler haben. Ja, den hat man vielleicht. Vielleicht hat man einen Psychiater, der sicherlich auch mal guckt und spricht und ein Medikament verschreibt. Aber Psychotherapie, wie gesagt, ne, kein Platz. Also wie soll da die Vernetzung oder die Nachsorge laufen? Nächste Schwierigkeit ist, dass es im stationären Bereich einfach zu wenig spezialisierte Betten gibt. Also es gibt natürlich die Stationen, die schnell aufnehmen können. Aber wenn man jetzt speziell auf eine Depressionsstation will, auf eine Borderline-Station, auf eine Station, die für Psychotraumata zuständig ist, braucht man Wochen bis Monate. Ja, so, genau. Und wie soll da eine Vernetzung laufen zwischen wem und wem, ne? Wenn dann die Leute sozusagen immer nur in akuten Krisen von der Akutstation aufgenommen werden, dann gehen die mal zu uns, dann suchen die wieder irgendwie einen spezialisierten Platz und die gibt es irgendwie nicht. Ne? Da gibt es gute Konzepte, ganz klar, das kann man auch anders. Aber das muss man halt auch dann wollen. Also und zwar nicht die Behandler, sondern das muss man politisch wollen. Ja? Weil irgendjemand muss es bezahlen, ist klar.
Was wäre ein Beispiel dafür, wie das dann gut laufen kann, also nach einem neueren Konzept?
Neueres Konzept hier in Dortmund ist die Krisentagesklinik, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Kollegen da machen eine saumäßig gute Arbeit. Das bedeutet, in Krisen für, das sind glaube ich 10 Werktage, kann man da wirklich sich einen ganzen Tag abgeben, sage ich mal so. Und sich dabei helfen lassen, sich zu stabilisieren. Ja? Und die nehmen gut und schnell auf, auch von uns, und verweisen dann, wenn es nötig ist, gut an die eigene Station oder an eine längerfristige Tagesklinik weiter. Ein Beispiel für ein gutes Konzept wäre auch, eine Klinik. In Hamburg gibt es zum Beispiel so ein Konzept, wo man mit schwerer erkrankten Borderline-Patientinnen sowohl an der Klinik, sowohl ambulant als zur Not auch spezialisiert auf der Station arbeiten kann und man die je nach Bedarf hin und her schicken kann sozusagen, ohne dass es zu Wartezeiten oder Brüchen kommt.
Wenn Sie so die öffentlichen Debatten in dem Bereich beobachten, was stört Sie vielleicht an der Debatte oder was fehlt, also in den Medien, wenn es um das Thema geht?
Also ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass die Medien das Thema mehr und mehr aus der Schmuddelecke holen. Kann ich mich gar nicht beschweren. Die Medienberichterstattung ist ja auch, was Suizide angeht, wesentlich besser geworden. Also man berichtet ganz neutral und möglichst wenig, um diesen Werther-Effekt zu verhindern. Und das ist gut gelungen. Ja, also das war mal anders. Also Werther-Effekt heißt, dass es immer diese Nachahmungssuizide dann gibt. Und ich finde, dass eigentlich das Thema psychische Erkrankung oder Suizidalität zunehmend mehr auch immer wieder in den Fokus rückt. Ja, das könnte mehr sein. Es gibt jedes Jahr am 10. September den Internationalen Tag der Suizidprävention. Das wäre schön, wenn sich die Medien da regelmäßiger darum bemühen würden, da zu berichten. Das tun sie aber auch zum Teil. So die Forderung nach besseren Hilfen, ja, die ist mir ein bisschen zu schwach. Und da ist mal ansatzweise über das Suizidpräventionsgesetz berichtet worden, was in der Vorgängerregierung ursprünglich mal aus der Taufe gehoben werden sollte. Dazu gibt es aber bisher nur einen Referentenentwurf. Der ist in vielen Punkten meiner Meinung nach noch recht schwammig oder auch zu kurz gegriffen und mittlerweile auf Eis gelegt.
Ja. Worum geht es denn?
Ja, also dass die Bundesregierung Suizidprävention sich zur Aufgabe machen wollte, ne, und sozusagen dafür sorgen wollte, dass über Vernetzung, Aufklärung, Veröffentlichung von Hilfen, aber auch sogar eine bundesweite Krisentelefonnummer der Hilfe an den Mann und an die Frau kommen soll. Also diese krisenweite Telefonnummer 113, die hätte man anrufen können, da hätte man dann eine Fachperson hoffentlich am Telefon gehabt, die dann hätte helfen können, zu schauen, was ist los, wie kritisch ist das, was kann man der Person jetzt raten oder inwieweit ist das gediehen, ne, was da an Krise ist. Das wäre natürlich super gewesen, wenigstens sowas zu haben, auch wenn es sogar nur telefonisch ist. Ja, aber dazu ist es nicht gekommen. Es gab Überlegungen, dass die Krankenkassen im Rahmen von Modellprojekten da, ne, mitfinanzieren, aber das ist einfach alles noch recht unkonkret geworden, auch in der Versenkung verschwunden. Das finde ich nicht gut. Also die Medien haben ja über die gestiegenen Suizidzahlen berichtet. Das haben die Medien ja getan, ja, und haben ja auch gesagt, Mensch, ne, ihr Politiker, wie kommt das denn und was könnt ihr denn da mal machen? Ja, bitte, bitte nachhaken und weiter am Ball bleiben und kritisch bleiben, ja. Das wäre meine Bitte. Ja, das muss man sich mal vor Augen halten. Das sind oftmals Menschen in der Mitte des Lebens oder am Ende des Lebens von mir aus auch, aber mit vielleicht noch vielen guten Jahren vor sich. Das sind auch junge Menschen, ja, die das machen. Die sind oft in einem Ausnahmezustand. Also wenn wir das miterleben, dass jemand zum Glück gehindert wird, dann passiert das auch, dass die gleiche Person ein paar Wochen später sagt, mein Gott, ne, wie war ich drauf? Also ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Ein Glück, dass ich gehindert worden bin. Ne? Und das sind vor allem auch die Angehörigen. Das ist ein immenses Leid, was die tragen. Die also werden schlimmstenfalls ihres Lebens nicht mehr glücklich, ja, weil eben Tod durch Suizid so viele schwere, belastende Gefühle nach sich zieht, ne? Und das ist so ein Schlag für Familie, für Freunde, für Nachbarn, ne? Also wir hatten ja in Dortmund leider den Fall einer ganzen Familie, die zur Corona-Zeit zu Tode kam, durch den Suizid des Vaters, der quasi erst die Kinder und dann die Partnerin sich selbst das Leben genommen hat. Und das schlug solche Wellen. Also wir haben Nachbarn aus dem entferntesten Kreis, ne, von denen haben wir gehört, sozusagen. Also es ist wirklich ein immenses Leid und das sollte man nicht abtun. Und sich auch vor Augen halten, dass wir wesentlich mehr Suizide haben als zum Beispiel Verkehrstote, Drogentote und so weiter zusammen. Das ist gut, dass wir weniger Verkehrstote und Drogentote haben. Es ist auch leider bei den Verkehrstoten ja so, dass Zahlen da immer wieder auch mal kurzzeitig ansteigen, aber wird einfach zu wenig getan.
Vielleicht noch eine kleine Nachfrage. Es kann auch sein, dass es nicht relevant ist, dann können Sie das natürlich auch sagen, aber wie sieht es vom Geschlechterverhältnis bei den Patientinnen aus?
Ja, doch, das ist relevant. Das ist okay. Gut, dass Sie das fragen. Also, bei den Suiziden sieht es katastrophal aus. In der Regel haben wir fast 3/4 Männer und 1/4 Frauen. Das liegt daran, dass Männer die tödlicheren Methoden wählen. Das ist das eine. Das liegt aber auch daran, dass Männer wesentlich zurückhaltender sind, wenn es um Hilfe geht oder darum, sich mitzuteilen und überhaupt irgendjemandem einzugestehen, dass es einem schlecht geht. Das Hilfesuchverhalten, wie es so schön heißt, ist bei Männern, wie gesagt, auch schlecht. Hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aber ein bisschen gebessert. Also wir hatten auch, lassen Sie mich nicht lügen, also 1/3 Männer und 2/3 Frauen. Das hat sich ein bisschen angeglichen. Ne? Also auch bei den Männern und auch wieder bei den jüngeren Männern. Vor allem da hat sich rumgesprochen, dass das in Ordnung ist, wenn man mal nicht mehr weiter weiß oder wenn es einem schlecht geht oder wenn man sogar denkt, man hat psychisch irgendwas. So, ne? Genau. Aber da ist noch viel zu tun, ja.
Also ist immer noch das Verhältnis eben nicht ausgeglichen, obwohl es ja von der Bevölkerung her gesehen.
Ja, weil Männer auch immer noch, ist ein Klischee, aber stimmt, immer noch zurückhaltender damit sind, ihr eigenes Sozialsystem aufzubauen und zu pflegen. Ne? Das ist ja so der Klassiker, wenn das Paar sich trennt, dann gehen die Freunde zu der Frau, beziehungsweise die Frau kümmert sich drum und der Mann steht dann schlimmstenfalls alleine da oder hat vielleicht noch, wenn er Glück hat, noch einen guten Kumpel, mit dem er ab und zu noch mal ein Bierchen trinken geht oder so. Ne? Und die Frau hat dann die ganzen vielen Freundinnen oder Paare, die sich alle um sie kümmern. Ne? Genau. Und Suizidrisiko hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, ob man eine Bindung zu anderen Menschen hat. Also ob man Freunde hat, ob man irgendwo integriert ist oder nicht. Also je isolierter, desto größer ist das Risiko. Das ist übrigens auch ein Faktor bei den alten Menschen, bei denen das Suizidrisiko leider, leider sehr, sehr hoch ist, vergleichsweise. Ne? Unter anderem auch, weil die einfach vereinsamen. Ne? Niemanden mehr haben, der sich so richtig kümmern kann oder schaut. Ne? Neben vielen anderen Faktoren, aber das ist eben auch einer.
Also da wäre auch ein Ausweg eigentlich die Idee, die Sie aus England angesprochen haben, dass vielleicht auch so eine Art Kurse und ähnliches Angebote eben gegen die Einsamkeit, dass die vielleicht auch verschrieben werden können, dass Menschen so ein bisschen vielleicht mehr von außen dazu gedrängt werden dann.
Ja, also ich weiß nicht, ob ein 90-jähriger Nachbar beim Kochkurs mitmachen würde, ne? Aber wenn der Arzt entsprechend autoritär auftritt, vielleicht schon so, ne? Genau, ja, genau. Das ist natürlich eine gute Idee, ja, genau. Oder auch da eben stärker aufsuchend tätig zu sein. Ja, es muss ja nicht gleich immer der Arzt oder Psychotherapeut vorbeikommen, ne? Also wenn eine Pflegeperson eben auch mal ein bisschen genauer nachfragt, wie es demjenigen geht, das würde schon helfen. Also da ist oft nichts Unmögliches verlangt. Ne? Kurzes Gespräch, irgendwie signalisieren, dass man an die Person denkt oder ne, sie sich melden kann und so. Genau.
An wen kann man sich in Dortmund wenden?
Es gibt selbstverständlich, gibt es für Notfälle auch die psychiatrischen Kliniken. Das ist die LWL-Klinik in Aplerbeck, das ist die Knappschaftsklinik in Nütgendortmund und das Marienhospital in Hombruch. Also ganz viele tatsächlich sprechen als erstes mit dem eigenen Hausarzt, weil der Hausarzt ja die Leute sehr häufig sehr lange kennt oder auch schon seit Generationen zum Teil kennt. Das ist auch wirklich nicht verkehrt. Ja, auch Hausärzte sind oft sehr gute Wegweiser und vermitteln weiter oder geben Ratschlag an, wie man sich wenden kann. Es gibt die Möglichkeit, sich an die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung zu wenden. Das ist die 116 117. Das ist die Stelle, die sozusagen versucht, möglichst zeitnah Erstgespräche in der psychotherapeutischen Praxis zu vermitteln. Es gibt die Telefonseelsorge. Es gibt darüber hinaus ein ganz gutes Netz an weiterführenden Beratungsstellen für, wie gesagt, Erziehungsberatungsstellen, Suchtberatungsstellen und so weiter. Wer das wissen will, der guckt am besten in den DAJEP. Das ist ein Beratungsführer. Da kann man sich alle Stellen in Dortmund angucken. Da gibt es einiges. So, ne? Und darüber hinaus gibt es natürlich die Telefonseelsorge, wie auch in anderen Städten auch.
Woran kann man denn merken, auch vielleicht in der eigenen Umgebung, wenn jemand in so eine Situation rutscht? Kann man da überhaupt etwas tun? Gibt es da auch präventive Möglichkeiten?
Manchmal merkt man es tatsächlich gar nicht. Das erleben wir leider auch, dass die Angehörigen zu uns kommen und sagen, es war für uns überhaupt nicht absehbar. Das muss ich einfach vorwegschieben, damit man als Angehöriger nicht direkt denkt, oh, das hätte ich merken müssen und ne, Schuldgefühle sind da noch größer. Es gibt bei manchen oder auch vielen Menschen tatsächlich aber so Indikatoren, die darauf hinweisen. Das ist zum Beispiel, dass jemand sich sehr zurückzieht, ja, Kontakte abbricht, so aus den Beziehungen rausgeht. Das ist, dass Menschen hoffnungslos wirken. Manche sagen es gar nicht so direkt, es macht alles keinen Sinn mehr und strahlen es eher aus. Und dann gibt es diejenigen, die es auch wirklich andeuten oder direkt sagen. Also die sagen dann, das hat keinen Sinn mehr. Ich weiß auch nicht, wohin das noch führen soll. Ich kann nicht mehr. Bis hin zu, ja, ich spiele wirklich mit dem Gedanken, mir was anzutun. Ich weiß auch schon, wie ich es mache oder so. Ne? Genau. Und dann gibt es viele so, naja, unspezifische Merkmale, dass die, manche wirken sehr unruhig, schlafen schlecht, wirken tatsächlich auch sehr depressiv, also Depression und Suizidrisiko ist miteinander verknüpft, nicht nur, aber die beiden. Und dann gibt es Menschen, die wirken auch eher ruhig, schlimmstenfalls, weil sie den Entschluss schon gefasst haben und damit auch eigentlich ganz ruhig leben. Aber die meisten, viele Angehörige sagen, ja, ich habe eine Veränderung bemerkt, das ja. Also die Person ist nicht mehr so ansprechbar zum Beispiel. Oder hat irgendwelche Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel Sachen schon mal verschenken, Abschiedsbriefe schreiben tatsächlich. Ja, kann das auch passieren, dass dann ein Abschiedsbrief vorzeitig gefunden wird zum Glück. Das ist sehr unterschiedlich, ja. Ja, machen kann man da eine ganze Menge. Also das müsste ich jetzt aufteilen in das, was so jeder Einzelne machen kann. Und das, was Profis dann machen können, also erstmal ansprechen, wahrnehmen, ansprechen, sich nicht scheuen. Ja, da ist schon der erste Schritt, das will man ja eigentlich auch nicht haben, ne? Dass man irgendwie jemanden, den man sehr gerne mag, anspricht und dass der dann sagt, ja, stimmt, ich würde am liebsten sterben, weil man dann nämlich sehr häufig überhaupt nicht weiter weiß, ne? Oder eben einen Schreck kriegt. Ansprechen, also wirklich dem Drachen ins Auge schauen, ansprechen und dann auch versuchen, wenn es geht, entweder am Ball zu bleiben, also sagen, okay, komm, lass uns Hilfe suchen und ich bin bei dir, ich helfe dir da auch, ich unterstütze dich. Und wenn man das nicht kann, versuchen, den Ball abzugeben, also jemand anderes einzuweihen oder eben, wenn es irgendwie möglich ist, mit zu Profis zu kommen und dann da, ne, die Person zur Not zu begleiten. Ja, und als Profi kann man eigentlich eine ganze Menge machen. Also die meisten Menschen sind ja tatsächlich bis zum, ich sag mal, Schluss total ambivalent. Also es gibt kaum jemanden, der sagt, ja, ich mach das, ich habe mich von vornherein entschieden und jetzt könnt ihr mich alle mal. Ne? Sondern die meisten sind wirklich ambivalent, hin und her gerissen und quälen sich oft auch sehr mit diesen suizidalen Tiefs, wollen die vielleicht auch gar nicht immer so. Merken selber, das ist irgendwie wie so ein Affekt, ne? Ich bin in einem anderen Zustand als sonst, da besteht die Gefahr. Und als Profi kann man eigentlich, wenn man diejenigen erstmal so nimmt, wie sie sind und ganz ruhig mit denen redet und erstmal schaut, was los ist, versucht das zu verstehen, da kann man schon sehr, sehr viel machen. Ja? Der erste Schritt ist versuchen, diejenigen nicht abzuwerten oder direkt zu pathologisieren oder so, sondern versuchen, viel Verständnis, sich da hineinzudenken oder zu fühlen, was die da, in welcher Situation die da sind und warum die überhaupt auf die Idee kommen. Wenn man das tut, dann kann man sehr, sehr oft wirklich verstehen, dass jemand nicht mehr kann. Und das Zweite ist dann aber auch wieder ein bisschen Hoffnungsträger sein und sagen, ja, okay, kann ich verstehen, aber manchmal sieht man tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und jetzt gucken wir mal, was man da Schritt für Schritt ändern kann. Da gibt es mittlerweile super Konzepte, ne, aus Richtung Psychotherapie, aus psychosozialer Beratung, Medikamentöse, gibt es ganz viel. Und da kann man auch wirklich viel erreichen und manchmal auch recht kurzfristig, also schneller als man denkt. Genau.
Was wäre so ein typischer, ich sage jetzt mal idealer Verlauf, wenn sich jemand beim Krisenzentrum zum Beispiel meldet? Mhm. Und dann vielleicht entweder aus der eigenen Initiative heraus oder vielleicht auch als anderes Beispiel, wenn jetzt jemand als Angehöriger oder als Freundin, Freund für jemanden sich melden würde. Also was wären da so Wege, die man gehen kann?
Genau, anrufen, gerne auch zu zweit. Das passiert häufig, dass jemand sich nicht traut und der Angehörige erstmal sozusagen den Anfang macht und dann den Hörer oder das Handy weiterreicht. Dann ist es wichtig, dass man vielleicht ein paar Minuten Ruhe hat, weil wir fragen müssen, wenigstens stichpunktartig, worum es geht, weil wir tatsächlich auch sehr, sehr viele Anrufe kriegen von Menschen, die nicht so ganz passen, also denen wir nicht so ganz helfen können. Ja, und dann vereinbaren wir einen Termin. Wir schaffen das in der Regel, den Termin innerhalb der nächsten 2, 3, 4, 5 Werktage zu vereinbaren. Es hängt ein bisschen davon ab, wie voll wir gerade sind und wie die Leute auch kommen können. Dann kommen diejenigen zu uns persönlich. Wir führen dann in aller Ruhe ein Gespräch und können auch natürlich weiterführende Termine vereinbaren. Ne? Das muss man sich so vorstellen. Eine Krisenintervention ist keine Psychotherapie. Also man kommt nicht irgendwie 20, 30, 40 oder noch mehr Mal zu uns, sondern eine umgrenzte Terminanzahl. Und das rangiert irgendwo zwischen einem Termin und vielleicht 3 oder manchmal, wenn wir das kapazitätsmäßig können, schalten wir noch eine Akutbehandlung hinterher, die über die Krankenkasse bezahlt wird. Und das sind dann 12 Termine. Also rangiert irgendwo zwischen einem Termin und vielleicht 12, sogar 15 Terminen. Je nach Fall, je nach Kapazität. Genau, und das kann darin münden, dass jemand sehr schnell eine Weiterempfehlung bekommt, weil wir natürlich auch vernetzt sind und andere Stellen in Dortmund kennen, die sich um spezifische Themen kümmern. Das kann darin münden, dass wir doch eine Empfehlung aussprechen, dass jemand sich an eine Klinik wendet. Das mündet sehr, sehr häufig darin, dass wir inhaltlich mit denjenigen schon mal ein Stückchen arbeiten. Wie kann man sich stabilisieren? Wie kann man kritische Momente überbrücken, in denen man so in Gefahr läuft, sich was anzutun? Wir sind auch in der Lage, also wir haben bei uns eine Fachärztin mit an Bord, die sich mit einklinken kann, was verschreiben kann, krank schreiben kann. Also es ist ganz, ganz bunt gemischt. Ja, und thematisch geht es da um wirklich alles. Also kann ich jetzt auch gleich nochmal ausholen, aber in aller Regel sind es Überforderungssituationen. Das sind Menschen, die viele Belastungen auf einen Schlag haben.
Wie ist es für jemanden, der eben, sage ich jetzt mal, relativ alleine, isoliert ist? Also ja, Sie haben jetzt gesagt, es ist offen eigentlich, wie es dann auch weitergeht. Eine Möglichkeit ist dann vielleicht die stationäre Behandlung, aber ist dann auch nicht die einzige Möglichkeit. Also das, genau, da gibt es dann auch verschiedene.
Ja, natürlich. Also ganz, ganz viele gehen von uns in die ambulante Psychotherapie, wissen das im Grunde genommen auch vorher schon, ja, dass sie die möchten und brauchen. Und wie gesagt, da die Wartezeiten aber so immens sind, ja, sagen viele, also es geht mir immer schlechter, das Ganze wird immer chronischer und auch immer akuter, was ich habe, was auch immer das ist, ne, Depressionen, Ängste oder was auch immer. Gibt es die Möglichkeit, dass ich irgendwo erstmal eine gewisse Stabilisierung finde, so, ne, zum Beispiel, oder was muss ich schon mal wissen über was auch immer mich belastet? Ne? Oder gibt es die Möglichkeit, dass ich, soll ich mich erstmal krank schreiben lassen? Wie gehe ich jetzt mit meinem Job um? Wie gehe ich mit meiner Familie um? Das sind alles Fragen, die wir auch besprechen. Viele gehen von uns aus in die Psychotherapie dann weiter. Das ist auch typisch Krisenintervention. Also man ist dann in aller Regel nicht komplett geheilt und glücklich, sondern so stabil, dass man seinen Alltag wieder einigermaßen stemmen kann und die weiterführenden Hilfen auch stemmen kann. Und dann gibt es darüber hinaus Leute, die brauchen vielleicht gar kein weiterführendes Angebot, weil, es ist so ein ganz vielleicht etwas ulkige Beobachtung, aber viele total belastete Menschen kommen auch sehr schnell wieder auf die Beine. Mhm. Zum Beispiel, also so klassische Lebenskrise, Trennung, ich habe die Liebe meines Lebens verloren oder so, ne? Mir geht es wirklich richtig, richtig mies und am liebsten würde ich Schluss machen, also am liebsten würde ich sterben. Ja? Das ist ja ein im Grunde genommen auch eine sehr nachvollziehbare Belastung, die nicht mit einer psychischen Störung gleichzusetzen ist und auch vielleicht trotzdem aber eine professionelle Unterstützung braucht, die sich aber auch zum Glück schnell wieder bessern kann. Ne? So, das wäre ein Beispiel. Oder die Menschen, die schon Erfahrung haben mit Psychotherapie oder mit stationärer Behandlung, die dann sehr schnell wieder auf ihre Ressourcen zurückgeführt werden können, sich daran erinnern, ah, wie bin ich damals da rausgekommen, wie habe ich das gemacht, dann frischt man das auf und dann ist oft auch gut.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, also es geht häufig um Lebenskrisen. Jetzt hören wir und erleben vielleicht auch in der letzten Zeit viele Berichte darüber, dass es auch jungen Menschen psychisch nicht so gut geht, dass sie sich psychisch unter Druck fühlen. Wie ist da bei Ihnen die Altersstruktur? Haben Sie da eine Veränderung beobachtet?
Ja, schon. Also wer zu uns kommt, das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, inwieweit das restliche Versorgungssystem greift, ne? So, und diese ganz jungen Menschen, so zwischen 18 und Anfang 20, die sind bei uns sicherlich nicht falsch, aber die stehen so mit einem Bein eigentlich noch in der Kinder-Jugendversorgung, die aber zusehends weniger auffangen kann, weil denen einfach auch die Kapazitäten fehlen, muss man einfach so sagen. Da kommen die manchmal zu uns, ne? Sind dann gerade eben 18 geworden oder ne, 18,5 oder so. Und man merkt ihnen das erstmal auch noch an. Ne? Ja, die kommen häufiger, ist unsere Beobachtung. Das klassische Klientel bei uns ist eher so mittleres Alter zwar, also das so zwischen 30 und, weiß ich nicht, Ende 50. Das ist das Klassische, das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen, weil die einfach auch sich in den Versorgungsstrukturen schon besser auskennen und sowas dann gerne in Anspruch nehmen. Aber die Jungen kommen auch zunehmend und berichten uns auch zunehmend von ihren Sorgen, die auch natürlich ja, wie bei allen ernst zu nehmen sind. Ne? Da geht es tatsächlich sehr oft um eine allgemeine Verunsicherung einerseits. Ja, also es ist ja auch das, was Studien immer stärker belegen, dass so die jungen Menschen, jugendlich junge Erwachsene zunehmend unter Krisen wirtschaftlicher Veränderung leiden, sich Sorgen machen, das kann man auch total gut nachvollziehen, um ihre Rente, wo werde ich eines Tages überhaupt wohnen können, ne? Wird mein Job sicher sein, die leiden auch unter Leistungsanforderungen, die haben oft miterlebt, wie sich die Elterngeneration oder die Großelterngeneration abgerackert hat, möchten das nicht und machen sich Sorgen, schaffe ich das, aber ich muss doppelt so viel machen, um den Lebensstandard zu halten. Ne? Das ist so das eine. Naja, und dann sind die stärker betroffen, weil das junge Erwachsenenalter sich für Krisen so anbietet. Ne? Adoleszenzkrise ist da das Stichwort. Da findet sich vieles. Also, was mache ich eines Tages beruflich? Will ich eine Beziehung? Woraus besteht meine Identität, wer bin ich, was will ich eines Tages werden oder sein. Und das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Und das ist auch nicht leichter geworden. Also nur dadurch, dass man die Freiheit hat, viele Wege zu beschreiten, wird es nicht leichter. So, ne? Und ein großes Thema ist natürlich auch der Vergleich mit anderen. Ja? Also über Social Media oder was auch immer. Also dieses, ich muss mithalten. Also sowohl, was meine Leistung angeht, als auch vielleicht, ne, wie attraktiv ich bin oder wie interessant ich bin und so weiter. Das beschäftigt sie sehr. Und da gibt es leider sehr, sehr viele, die sich sehr abgehängt fühlen. Einsamkeit ist ein Riesenthema bei den jungen Leuten und bei den Alten. Die Mitte auch, aber vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Ja, und das merkt man denen an.
Wie gehen jetzt nach Ihrer Erfahrung jüngere Menschen mit der psychischen Gesundheit allgemein um? Gibt es da einen Unterschied zu beobachten zu Älteren?
Die sind sehr, sehr offen. Also wenn wir früher, vor, ich sag mal, 10 Jahren, bei einem Menschen über 18 überlegt haben, könnte die Person unter ADHS leiden, ne? Dann mussten wir uns mit dem Begriff schon sehr zurückhalten, ja, weil die sonst stiften gegangen sind sozusagen. Ja. Heute kommen die und sagen, ich habe ADHS, können Sie das mal irgendwie überprüfen? Das würde so viel erklären, das wäre eine Riesenentlastung für mich. Ja. Also sie sind Diagnosen gegenüber und psychischen Erkrankungen gegenüber sehr viel offener, das ist auch genau gut so. Und die sind auch aufgeklärter, auch durch Schule und auch das eine oder andere Präventionsprojekt, was sie hoffentlich mal, ne, genießen durften, so, das ist das Gute. Der Nachteil ist vielleicht, dass also je mehr sie sich mit psychischen Belastungen, Störungen und so weiter beschäftigen, desto eher denkt man natürlich, man hat's. Ne? Also es ist wie der Medizinstudent, der alle Krankheiten hat, die er gerade durchnimmt, ist das im psychischen Bereich eigentlich erst recht so. So, ne? Und dann hat man schnell so eine gewisse inflationäre Entwicklung, dass die Leute sagen, ich habe das und ich habe das und ich brauche eine Behandlung, ich brauche eine Therapie, ich komme allein gar nicht klar. Da muss man so ein bisschen Maß halten, ja. Also das ist manchmal nicht einfach, ne, den Leuten dann zu sagen, also jetzt ist alles normal, ja. Und das ist auch ganz normal, zerstreut sein ist normal und okay, man kann es mal überprüfen, aber das heißt nicht automatisch, dass das Leben durchkreuzt ist oder dass man, wer weiß, was für Behandlung braucht. Ja? Also das ist ein bisschen schwer. Und das ist aber, die Hemmschwelle ist aber wesentlich niedriger, sich selbst eine Diagnose zu verpassen und dann auch die Hilfe dazu zu suchen. Das ist ja auch das, was wir wollten. Das ist auch präventiv gegen Suizid. Super. Und jetzt haben wir aber manchmal so ein bisschen das Phänomen, ja, dass der Bogen sozusagen überspannt wird. Ja, so. Okay. Und das ist bei den jungen Leuten stärker so, weil die da einfach noch weniger Scheu vor haben. Das ist ja auch gut so.
Ja. Was kann denn sonst auch der Rest entweder der eigenen Umgebung, vielleicht auch so Institutionen wie Schule oder der Arbeitgeber und auch vielleicht die Gesellschaft tun für Prävention, Erhalt der psychischen Gesundheit?
Ja, das ist auch so eine Frage, da könnte ich jetzt auch 3 Stunden drüber erzählen. Viel. Und es wird ja auch schon einiges getan. Ja, also, und das, was getan worden ist, war ja auch erfolgreich. Also diese Aufklärung über Belastung psychischer Erkrankungen. Es gibt da ein paar gute Projekte. Hier in Dortmund ist das zum Beispiel das Projekt Verrückt nach uns. Das ist so durch die Schulen gegangen. Ich hoffe, es geht auch immer noch durch die Schulen. Da geht es einfach auch um eine Aufklärung und Enttabuisierung von psychischen Krisen oder Störungen. Mind Out gibt es in Dortmund, soweit ich weiß, auch. Das ist auch für junge Leute. Geht in so eine ähnliche Richtung. Es gibt bundesweite Suizidpräventionsprojekte, also Aufklärung, Projekte zu lernen, wie gehe ich mit eigenen Krisen um, wie gehe ich damit um, wenn es mir mal schlecht geht, zum Beispiel Kommunikation lernen, also kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Das ist so das eine. Das andere ist, ja, was kann die Gesellschaft tun? Ein bisschen weniger individuell auf das eigene Glück gucken und mit einem halben Auge bitte auch gucken, wie es den anderen geht. Das fände ich super. Da wiederhole ich so das, ne, was der Herr Lange gesagt hat. Ja, bitte ein bisschen mehr Respekt vor den anderen. Ja, Respekt auch, aber auch, ja, das sowieso, aber auch bitte ein bisschen Fürsorge. Das ist, glaube ich, etwas in Vergessenheit geraten. So, ne? Jeder hat vielleicht mit den eigenen Sorgen so viel zu tun, dass er das nicht so tut. Das können alle machen. Das ist in anderen Ländern übrigens sehr viel selbstverständlicher, nicht nur in den nicht-westlichen Ländern, sondern sogar da. Also es gibt zum Beispiel in England gibt es ein paar ganz interessante Projekte, wie man Menschen aus der Einsamkeit raushilft. Da kann man sich unter Umständen über einen Arzt einen Kochkurs verschreiben lassen. Ja? Also als junger Mensch oder als alter Mensch, egal. Also nicht nur, um kochen zu lernen, ne, und sich besser zu ernähren, sondern vor allem auch, um aus der Einsamkeit rauszukommen. Ja, also die begreifen das auch tatsächlich mehr als Aufgabe aller. Also zum Beispiel Suizide zu verhindern. Das wäre so ein Beispiel. Als Gesellschaft, was kann man noch machen? Klare Prioritäten setzen. Ja, also Suizide zum Beispiel müssen nicht sein. Das ist, haben wir sehr, sehr gut bewiesen, dass sich die Suizidzahl drücken lässt. Wir hatten Anfang der 1980er 18.500, Pi mal Daumen, so, ne? Also wirklich eine Riesenanzahl. Und die haben wir halbiert, bis die seit 2019 leider wieder so die 10.000er Schallgrenze durchbrochen hat. Aber wir haben das geschafft, das zu halbieren. Ja? Und wir haben das auch geschafft, vielen Menschen, die sich in Krisen befanden, Lebenskrisen oder psychisch erkrankt waren, wirklich super zu helfen. Aber dafür brauchen wir Bewusstsein und vor allem leider Geld. Tut mir leid, das zu sagen, aber es ist so. Ja. Und ein Geld, was gut eingesetzt wird, das ist oftmals, braucht man gar nicht die Gießkanne, sondern einfach eine gute Vernetzung. Sich klar machen, dass zum Beispiel ein paar Kassensitze mehr, ne, zwar Geld kostet, aber auf der anderen Seite Kosten verhindert. Ne? Solche Geschichten. Da gibt es an Konzepten gibt's jede Menge, die sind super, aber man muss sie halt umsetzen. Ne? Genau.
Und das, auf welcher Ebene sehen Sie da so die politische Verantwortung vielleicht angesiedelt? Also betrifft das eigentlich alle. Ebenen, Stadt, Land, Bund, genau. Oder?
Ja, ja, ja. Also die Dortmunder sind ja super, ja. Also da muss man mal sagen, ja, die Dortmunder Stadt fördert uns seit Jahrzehnten mit. Das ist für eine Ruhrgebietsstadt, ja, muss man echt mal sagen, mit dem Strukturwandel und den auch vermutlich immer wieder einsprechenden Steuern ist das einfach super. So, also ja. Und wir könnten auch doppelt so viele Mitarbeiter haben und hätten immer noch zu viel Arbeit, ja. Aber trotzdem, es ist einfach super. So, und mal angenommen, wenigstens die meisten Großstädte in Deutschland hätten was Ähnliches, ja. Da wären wir schon einen Riesenschritt weiter. So, ja, also niederschwellige Hilfen. Und mal angenommen, man würde sich auch wieder ein bisschen mehr um die übrigen Beratungsstellen kümmern. Wir sind ja nicht die einzige Beratungsstelle. Ja, es gibt die Lebens- und Familienberatungsstellen oder Paarberatungsstellen. Es gibt Erziehungsberatungsstellen, die leiden alle unter dem Gleichen, nämlich, dass die öffentlichen Gelder vorne und hinten nicht ausreichen und dass sie zusehen müssen, wie sie über Wasser bleiben. Und dann gibt es darüber hinaus zum Beispiel auch für junge Leute super Projekte, um Suizide zu verhindern. Das ist zum Beispiel die U25. Das ist eine Mailberatung für Leute unter 25. Da kann man hinschreiben und kriegt dann relativ rasch eine Antwort und dann quasi jemand an die Seite gestellt, der einen per Mail unterstützt. Und die sind seit Jahren nicht stabil finanziert. Ja. Und dann heißt es dann immer, wenn über Suizid berichtet wird, naja, wir haben ja die Telefonseelsorge, ist doch super. Ja, man muss sich immer wieder klar machen, das sind total klasse Leute, gut ausgebildet, aber es sind Laien. Das heißt, die kriegen kein Geld dafür und die machen das ehrenamtlich. So, und das sind keine Ärzte, das sind auch keine Psychotherapeuten, das wollen die auch gar nicht sein. Und unsere Gesellschaft sagt aber, wir legen das Wohl sozusagen der Menschen, die sich in Krisen befinden und dann irgendwie Sonntagabends oder so nicht wissen, wen sie mal eben kontaktieren können, die legen wir in die Hände der Telefonseelsorge. Das macht die auch gerne, ja, aber kann man da als Gesellschaft nicht ein bisschen mehr auch machen, ne? Oder die sollen halt in die Klinik gehen, ja, und dann ist man auf der Akutstation zusammen mit ganz vielen anderen auch wirklich schwerstbelasteten Leuten und dazwischen gibt es gar nichts, ne? Und das ist zu wenig.
Wie hat sich die Nachfrage entwickelt beim Krisenzentrum?
Also die Nachfrage ist immer gut und ist dadurch begrenzt, dass wir ja leider nicht unbegrenzt viele Termine machen können. Wir haben in den letzten Jahren im Schnitt um die 600 Beratungsfälle. Also das sind dann eine Person, es kann auch ein Paar sein, wenn wir mal ein Paarkrise beraten haben sozusagen, Fälle, also Beratungen, ja, mit von einem Termin bis hin zu, ne, wie gesagt, mehreren oder auch bis hin zu 12, 15 Terminen vielleicht maximal. Wir haben aber wesentlich, wesentlich mehr Anfragen. Also wenn man die Anfragen mal durchzählt, dann kommt man so auf eine Zahl, die irgendwo zwischen 1.000 und 1.000, vielleicht 300 oder schlimmstenfalls 1.500 liegt. Wesentlich mehr Anfragen, woran man schon sieht, dass wir erstens leider nicht alle annehmen können. Also wir sind wirklich gezwungen, am Telefon ein bisschen zu filtern, wer ist denn jetzt tatsächlich in einer akuten Krise und wer hat Hilfebedarf, aber es ist einfach nicht so akut, dass man jetzt direkt einsteigen muss von unserer Seite aus. Die würden wir eher weiterverweisen an andere Stellen.
Wie könnte ein Angebot aussehen, was zwischen diesem ehrenamtlichen Angebot der Telefonseelsorge steht und dem professionellen?
Ja, niedrigschwellige Hilfen ist das Stichwort. Also Leute, Fachleute aus dem psychosozialen Bereich, das können Sozialpädagogen sein, Sozialarbeiter, Psychologen, was auch immer, die aber nicht unbedingt behandeln, sondern nur in Anführungsstrichen beraten. Ja, das gibt es ja als zum Beispiel Suchtberatungsstelle oder Erziehungsberatungsstelle, gibt es das ja durchaus schon. Ja, aber auch die haben sehr begrenzte Kapazitäten. Das wäre eine gute Zwischenlösung. Eine gute Zwischenlösung wäre auch ein Krisennotdienst, der entweder persönlich vorhanden ist, also eine Stelle, zu der man Tag und Nacht hingehen kann, oder zur Not auch telefonisch. Also es gibt zum Beispiel in Hamburg gibt es einen telefonischen Krisennotdienst, der ist nicht 24/7 erreichbar, aber so außerhalb so der typischen Öffnungszeiten, also gerne spät nachmittags, abends, am Wochenende. Und da sitzen dann Fachleute am anderen Ende des Telefons sozusagen und können angerufen werden und stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Frage geht, was mache ich denn jetzt? Mir geht es gerade total schlecht. Gehe ich in die Klinik, gehe ich nicht in die Klinik? Ich habe Suizidgedanken oder mein Angehöriger hat Suizidgedanken. Wie sehr muss ich das ernst nehmen? Was mache ich jetzt? Oder ich bin gerade total verzweifelt. Ich brauche mal jemanden, der mir hilft, meine Gedanken zu sortieren oder irgendwie sowas. So, das ist eine gute Zwischenlösung und das Optimale wäre ein echter Krisennotdienst. Ja? Also wirklich eine Stelle, egal wo, irgendwo in der Stadt, wo ein, zwei Leute sitzen vor Ort, gerne auch 24/7. Ja, ich weiß, die Arbeitszeiten sind nicht schön, aber ne? Und die man aufsuchen kann, entweder das und die dann mithelfen zu überlegen oder schlimmstenfalls auch helfen, dann in die Klinik zu kommen oder was auch immer. Und das Ganze gibt es dann, wenn man dann noch einen draufsetzen will, gerne noch aufsuchend. Ne? Also, dass man zur Not auch zu den Leuten nach Hause fährt. Solche Konzepte gibt es auch längst. Die sind auch total interessant und super, zum Beispiel auch wieder in England, das ist ein Beispiel, aber auch in anderen, in Zusammenarbeit mit der Polizei. Also dann rückt die Polizei aus, zusammen mit einer Person aus dem Gesundheitswesen oder mit einem Sozialarbeiter oder so, um jemanden aufzusuchen, der da irgendwie auffällig ist, fraglich suizidal oder fraglich in einer psychischen Ausnahmesituation oder was auch immer, um gleich die Fachperson an der Seite zu haben. Ja, einer steht für die Sicherheit und der andere steht dann dafür, zu gucken, was ist da los, ne? Und da mit einem fachlichen Rat mitzuhelfen, ne? Und ja, das muss organisiert werden, das ist teuer und das kostet nicht nur Geld, sondern kostet natürlich auch sehr, sehr viel Kooperation und Organisation dieser verschiedenen Stellen, die damit zu tun haben. Aber das lohnt sich, ne? Ganz klar.
Ja, ich glaube, da wissen wir schon mal, dass an bestimmten Stellen vielleicht doch noch so Handlungsbedarf auch besteht. Danke für das Gespräch.
Ja, gerne.
Danke für euer Interesse am Podcast. Nordstadtblogger ist ein ehrenamtliches Angebot, also denkt an ein Steady-Abo, wenn ihr noch keins habt. Alle Infos dazu gibt's auf nordstadtblogger.de. Bis bald.